Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Wir haben gesprochen mit Kerstin Hochmüller. Sie ist CEO von Marantec oder der Marantec Company Group. Und Marantec steht für Marienfelder Antriebstechnik. Die machen Antriebs- und Steuerungssysteme für Tore.
Ja, Tore. Wer zu Hause ein Garagentor hat und das automatisch aufgeht, das könnte von Marantec sein zum Beispiel.
Sie hat ein bisschen erzählt, wie sie Führung lebt oder auch Wissensaustausch, denn Marantec teilt sich Wissen oder auch Produktionskapazitäten mit anderen Firmen.
Und sie erzählt auch darüber, wie gerade so die Stimmung ist im Mittelstand und ist gerade nicht so aktuell so berauschend. Und sie sagt natürlich auch, warum das nicht nötig sein könnte.
Oder wie es vor allem wieder besser wird. Was ist eigentlich eine echte Innovation? Einige Themenfelder, die wir angesprochen haben, hört also gerne rein.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia.
Welche App nutzt du am meisten?
WhatsApp und LinkedIn.
Wenn es sowas gäbe wie eine technologische Superkraft, was hättest du da gerne?
Ich würde gerne CO2 aus der Atmosphäre entziehen können.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ehrlich gesagt ist das nicht ein Einzelner, sind mehrere, nämlich all diejenigen, die Verfahren entwickeln, um Rohstoffe zurückzugewinnen oder auch Verfahren, um andere Materialien, umweltschonendere Materialien einzusetzen, sind gerade meine Helden.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An Fortschritt.
Und das alles sagt Kerstin Hochmüller. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor. Ich lasse bestimmt den einen oder anderen Schritt aus. Aber damit wir alle ein bisschen im Bilde sind. Du hast BWL studiert in Bielefeld und auch ein MBA noch gemacht, den dann in Berlin. Bielefeld, wir hören es schon. Ostwestfalen ist wieder in the house. Das freut mich ja persönlich, weil ich bin ja auch Ostwest-Fan. Das muss ich dann immer einmal erwähnen. Du hast bei August Storck eine Zeit lang gearbeitet, hast die Kopfstand GbR mitgegründet. Du bist Initiatorin und Treiberin des Generationswechsels bei Marantec, bei der Marantec Group. Dort führst du auch das Unternehmen und du bist Entwicklerin der Open Champions Methodik unter anderem und bist auch noch Mitinitiatorin von Frisches Wirtschaften, eine Initiative von Unternehmern und Unternehmerinnen für den Mittelstand. Das so in aller Kürze.
Ja, OWL immer ein großes Thema, aber du hast ja schon angesprochen, viel Nachhaltigkeit ist ein Thema. Also vielleicht wollen wir damit kurz anfangen, warum dieses Thema so im Vordergrund?
Ich finde es elementar und ich frage mich auch, warum wir viele Jahre uns, obwohl wir uns mit Technologien und Entwicklung beschäftigen, das nicht berücksichtigt haben. Und die Notwendigkeit ist uns sehr deutlich geworden. Wir beschäftigen uns jetzt seit knapp 3 Jahren sehr intensiv mit einer Circular Economy und sehen mittlerweile auch, dass es durchaus möglich ist, wirtschaftliche Geschäftsmodelle darauf aufzubauen.
Und jetzt alle, die mit dem Namen Marantec nichts anfangen können, was ist denn euer Geschäftsmodell?
Genau, also erstmal unser Geschäftsmodell ist, dass wir Antriebssysteme und alle Sicherheits- und Komfortsysteme, die dazugehören, um Antriebe zu bedienen, die in Toren eingesetzt werden, sowohl für den Privat- als für den gewerblichen Bereich. Und das machen wir mittlerweile seit 1989 und das international. Und das sind die Produkte, die wir produzieren, entwickeln und vertreiben.
Ich erinnere mich da an ein Startup hier aus Köln. Da war Vodafone, hing da mit drin. Ich muss mal groß drüber nachdenken, wer das war noch. Aber die beschäftigten sich auch damit, die Garagentore allgemein smart zu machen. Kann ich mich nicht schwach daran erinnern. Die hatten dann sowas entwickelt, so zusätzliche Tools, um dann aus dem Auto raus das Garagentor zu öffnen. Sind wir da schon drüber weg oder?
Ja, darüber sind wir nicht hinweg. Das gilt immer noch. Und es gibt einfach so ganz klassische Funkhandsender. Mit denen macht man schon immer ein Tor auf. Ja. Sonst macht der Antrieb ja auch gar keinen Sinn. Aber darüber hinaus gibt es natürlich mittlerweile auch smarte Anwendungen, dass Tore sich automatisch öffnen, dass man Zugänge für Leute geben kann, die beispielsweise was in die Garage stellen wollen. Und das halt natürlich mittels App zu bedienen. Aber es ist deutlich weniger smart, als man sich das so denken würde, weil die meisten einfach gerne nach wie vor auf einen kleinen Knopf drücken.
Wie entwickelt man denn so ein Geschäft weiter? Also, weil man könnte ja meinen, ja gut, das Tor muss aufgehen, fertig ist die Geschichte? Also wie innoviert man in so einem Bereich?
Genau, zum einen, ja, das Tor muss aufgehen und Innovationen entstehen natürlich dadurch, dass ich breiter denke. Ne? Also wir beschäftigen uns natürlich mit Antrieben, das heißt, es muss irgendwie ein Tor bewegt werden, ist klar. Dann gibt es dieses Tor, was in Gebäuden ist. Dann gibt es verschiedene Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten. Es gibt verschiedene Leute, die etwas zuliefern oder etwas brauchen in diesem Gebäude. Und wenn man das Ganze weiter denkt, dann entstehen natürlich vielerlei zusätzliche Anwendungen, die nicht nur mit dem Öffnen und Schließen zu tun haben. Und auch das kann ich natürlich so und so machen. Also von daher entstehen daraus viele Geschäftsmodelle. Und der andere Bereich ist, dass natürlich das Thema Automatisierung generell ein Thema ist. Also wenn man Tore bewegen kann, kann man natürlich auch andere Dinge bewegen.
Da hätte ich eine Idee.
Ja, gerne.
Ich bastle auch immer gerne oder würde gerne basteln, wenn ich Zeit hätte. Ich habe so ein paar, 3 Solarpanels bei mir auf dem Flachdach stehen. Und ja, meine Idee wäre immer, wenn ich die nach der Sonne ausrichten könnte, autonom, automatisch,
ja,
das wäre so eine Anwendung, glaube ich, die, ob ich jetzt ein Tor öffne oder Solarpaneele ein bisschen winkelig hoch mache, runter, seitwärts drehe, immer in Richtung Sonne.
Richtig.
Wäre doch eine schöne Idee, oder?
Die gibt's allerdings auch schon, dass sich diese Panels natürlich ausrichten, ohne dass du sogar was machen musst und gucken musst, wie der Sonnenstand ist, sondern das gibt's heute natürlich auch schon, dass die automatisiert sind und genauso viel Energie einsammeln, wie eben möglich ist und sich automatisch selber ausrichten. Gibt's.
Ja.
Aber ist in der Tat eine super Anwendung, ja.
Wir haben wir eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung mal kennengelernt, zumindest virtuell, könnte sein, dass das während Corona war.
Ja.
Und ich erinnere mich auch damals schon, standest du sehr für das Thema Ökosysteme, Partnerschaften, also öffnen, sich öffnen gegenüber anderen Unternehmen, im Zweifel auch mal Wissen teilen, frei nach dem Motto, zusammen, ne, ist man irgendwie stärker und im Zweifel erfolgreicher. Was steckt da konkret hinter? Wie bist du zu dieser Erkenntnis dann überhaupt gekommen?
Ja, also mittlerweile ist das ja auch diese Open Champion Methodik, die wir ja für uns einmal entwickelt haben. Und dahinter steckt im Wesentlichen ein Co-Creation-Ansatz, nämlich weg vom klassischen Mittelstand, wir können alles und müssen alles alleine machen. Oder aber wenn wir das nicht können, dann akquirieren wir halt Unternehmen, die wir dann versuchen zu integrieren, sondern viel stärker dahingehend, was brauchen wir eigentlich, wen gibt es auf dieser Welt schon, der das kann und wie kann man sich zusammentun, um für beide Seiten auch Nutzen daraus zu generieren. Und das ist natürlich leicht, wenn ich darüber nachdenke, wie das mit Startups geht, weil die natürlich sehr viele technologische Lösungen haben, die wir super integrieren können und die uns brauchen, weil wir natürlich gute Marktzugänge haben. Spannend wird es natürlich dann, wenn ich auch darüber nachdenke, wie ich auch mit Playern aus unserem eigenen Bereich zusammenarbeiten kann. Und da stehen halt wirklich so große Themen wie Kosten, Energie, gemeinsame Produktion von Komponenten, gemeinsame Entwicklung. Und als Hintergrund einfach, die Welt hat sich verändert und wir kämpfen nicht mehr ausschließlich gegen Mittelstand, sondern gegen fast Länder und mindestens mal Konzerne. Und das ist die Situation. Und das ist für uns einmal die Lösung. Und zum Zweiten wird sie meiner Meinung nach auch ziemlich viel lösen, mit dem wir uns heute zu beschäftigen haben.
Und wie äußert sich das dann, wenn ihr mit so ein Unternehmen findet, wird dann alles offengelegt und keinen interessiert, was man daraus gewinnt? Oder ist am Ende doch noch so ein Business dahinter, ich muss das auch ein bisschen ausrechnen, A, für Anteilseigner, die dahinter stecken und wissen wollen, was mit dem Geld passiert oder nicht. Also inwieweit ist die Ökonomie auch ein Thema dann dabei?
Also natürlich ist das wichtig, weil das ist ja auch der Grund, warum wir das machen, dass wir davon profitieren, aber andere ja auch. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir tauschen Komponenten aus oder wir gehen nochmal in gemeinsame Produktion von Komponenten, dann hat das ja für beide Seiten Vorteile. Ob das ein Einkaufsvolumen ist, ob das Produktionsanlagen sind, die ausgelastet sind. Also da kann ja jeder auch wirklich die Vorteile rechnen. Der Punkt ist ja, wie startet man das, dass man wirklich dieses Vertrauen schafft, auch darüber reden zu können. Und das ist das, was wir eigentlich initiieren, indem wir darüber reden, was können wir gut, was können wir vielleicht nicht so gut und wo würden sich solche Kooperationen auch wirklich lohnen. Und ja, dann gehen wir in Vorleistung und informieren auch über unsere Dinge. Und die Erfahrung ist ja meist, wir wissen viel über den Wettbewerb und der über uns auch. Also wenn man das einfach mal anfängt auszutauschen, dann stellt man fest, dass viele Informationen eigentlich auf beiden Seiten auch da sind. Aber diese Initiative, die machen wir, indem wir wirklich auf Unternehmen, im Wesentlichen natürlich Gesellschafter, drauf zugehen und denen auch genau von dieser Idee erzählen. Und das Verbindende ist eigentlich die Einsicht oder die Erkenntnis darüber, wie hat sich die Welt verändert und wie viel Zeit haben wir, bis wir mit unserem Geschäftsmodell keine Möglichkeiten oder Chancen mehr haben, weil andere einfach Preisvorteile haben und Sonstiges. Und wenn man darüber Einigkeit erzielt, was in den letzten Jahren natürlich deutlich besser und stärker geworden ist, dann fängt man automatisch auch an, darüber nachzudenken, wie man sich dagegen wehren kann, beziehungsweise wie man daraus auch Innovationen entwickeln kann.
Kann ich mir gut vorstellen, dass die Einsicht, wie du sagst, in den vergangenen Jahren da nochmal deutlich zugenommen hat. Kannst du ein Beispiel nennen, wo mit wem ihr das zum Beispiel konkret macht?
Ja, wir haben also mit Startups sowieso, da ist es auch ziemlich einfach. Das habe ich ja schon gesagt. Wesentlicher ist es natürlich auch aus unseren direkten Marktteilnehmern. Und wir arbeiten beispielsweise mit einem italienischen Unternehmen zusammen, von denen wir ein ganzes Segment, nämlich Außentorantriebe, beziehen. Was in gewisser Weise eine Kundenlieferantenbeziehung ist, aber wir auch gemeinsam Entwicklung machen und auch schauen, wie wir Produkte gegenseitig optimieren können. Und das hat für beide einen Vorteil. Wir können Märkte erschließen, die die gar nicht haben. Und andererseits profitieren wir von einem Portfolio, was schon existiert, was wir gar nicht entwickeln mussten, zum Beispiel.
Ja, im Unternehmen selbst hat sich ja auch einiges, was ich zumindest so gelesen habe, Netzwerkstruktur, also ganz andere Art der Führung auch und der Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Vielleicht kannst du kurz mal skizzieren, was hast du da genau gemacht? Ich glaube, es ist nicht für jedermann auf Anhieb, glaube ich, dann verständlich, ne?
So, die Idee ist, die dahinter steht, dass wir zum einen viele Menschen brauchen, die in Verantwortung gehen und auch wissen, was sie da tun und warum sie das tun. Und wenn wir eine Geschwindigkeit bekommen wollen, dann müssen auch jeweils die Leute in den einzelnen Bereichen auch selbstständige Entscheidungen treffen. Wenn sie die treffen wollen, brauchen sie natürlich Informationen. Das heißt, wir müssen transparent sein. Und die Idee ist, wir sind ja eine Gruppe mit sehr unterschiedlichen Unternehmern an unterschiedlichen Orten, dass wir über diese Netzwerkstruktur, nämlich Mitarbeitende zu verbinden, Transparenz zu schaffen und sie auch zusammenarbeiten zu lassen und auch Entscheidungen treffen zu lassen, dass wir damit eine Kultur schaffen, in der auf der einen Seite Transparenz herrscht und auf der anderen Seite auch Sicherheit darüber, was man selbst entscheiden kann und was nicht. Viel wird dann darüber gesprochen, so hierarchielos, das geht ja gar nicht, das meinen wir auch gar nicht. Aber jeder darf auch mitdenken und mitreden. Und jemand, der einfach eine Rolle hat und sich da Vorgesetzter nennt, kann nicht einfach etwas entscheiden und andere nicht abholen. Das ist eigentlich der Gedanke auch dahinter, dass jeder in seiner Rolle, egal in welche er ist, sich einbringt in ein Team. Mhm. Und das gilt für uns in der Geschäftsleitung genauso wie für jemanden, der auch in der Produktion ist oder irgendwo ein Teamleiter ist.
Okay, und das funktioniert dann so gut, dass das nicht in lange Diskussionen ausartet, wenn dann vielleicht doch mal Unstimmigkeiten da sind, weil das Ziel jedem klar ist? Oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, es gibt natürlich oft auch lange Diskussionen und das ist natürlich auch ein Riesenprozess und der birgt natürlich auch für viele Unsicherheiten. Und ja, dann haben wir auch an manchen Stellen extrem viele Meetings, weil einfach viel diskutiert wird und da muss man auch zwischendurch dann doch mal das Ganze ein bisschen verkürzen. Haben wir, aber ich finde auf der anderen Seite, andere, die über hierarchische Strukturen arbeiten, haben das auch. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht als so ein No-Go ansehen. Aber in der Tat, es gibt jeden Tag irgendwas, was man dann neu lernen muss und wo man auch mal gegensteuern muss. Mhm. Wenn auf einmal alle meinen, mitreden zu können und gar keine Experten sind oder so zum Beispiel. Ja, aber das ist mir persönlich immer noch lieber, als bei klassischen Modellen zu bleiben.
Und was passiert dann, wenn du hast ja gerade beschrieben, wie er mit Italienern und so weiter zusammenarbeitet, wenn dann die Open Champions und dieses moderne Netzwerken im Unternehmen dann auf doch ein Unternehmen stößt, was noch von mir aus autoritär geführt wird und so weiter? Kann das funktionieren dann?
Nein, das kann nicht funktionieren. Das kann natürlich nicht funktionieren. Sagen wir so, ich kenne auch jetzt wenig Mittelständler, die so autoritär sind, dass man sagt, da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, mit Leuten zu sprechen. Viel, viel entscheidender ist eigentlich, ist man bereit und offen darüber zu sprechen, wo eine Zusammenarbeit Sinn machen würde. Weil das bedeutet in dem Moment, man gibt etwas preis, wo man vielleicht eine Schwäche zugibt oder vielleicht auch mal Dinge nicht so gut gemacht hat. Und das, glaube ich, ist der viel größere, der größere Punkt, um überhaupt erstmal in Gespräche zu kommen. Und wenn man das absolut nicht möchte, dann macht das auch keinen Sinn. Das ist so.
Und du lebst Führung ja auch, also bei dir verbindet sich das sehr mit dem Privaten. Du lebst, glaube ich, inzwischen auf einem Bauernhof oder beziehungsweise es war mal ein Schweinestall oder so ähnlich. Kann das sein?
Ja, es war nicht, es gibt ein Gebäude, was mal ein Schweinestall war, ja. Ah. Aber genau, auf dem Bauernhof lebe ich schon lange, weil es natürlich hier auf der einen Seite ländlich ist und das ländliche.
Wir sind ja in OWL.
Genau. Also. Ja, da gibt es auch nicht nur Bauernhöfe, möchte ich einmal sagen.
Genau, hat ja viel Industrie, aber auch viel Land, was natürlich schön ist und es ist einfach super entspannt und das ist. Oh, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist jetzt aber auch kein Kriterium.
Ja, genau. Aber Unternehmerinnen-WG war so ein Stichwort, was mir dann auch mal zugeworfen wurde in Bezug auf dich.
Ja, okay. Das Stichwort kommt, glaube ich, daher, dass eine Kollegin, die jetzt seit Januar an Bord ist, die in Mannheim eigentlich beheimatet ist, dass die, wenn die bei uns hier in Marienfeld ist, dann mit bei uns auf dem Bauernhof lebt und sie wohnt dann in einem Teil, was mal ein Schweinestall war. Und darüber gibt es dann natürlich ein paar sehr lustige Geschichten zu erzählen.
Das, was wir ja bisher gesprochen haben, war ja vor allen Dingen auch, sag ich mal, Management-Transformation im weitesten Sinne. Wie steht es denn mit den restlichen Transformationsthemen, die es so gibt, von Digitalisierung bis ja natürlich neue Technologien, die noch viel weitergehen? Ist das ein großes Thema bei euch? Weil ihr habt ja auch Produkte am Ende des Tages, wenn ich das mal übersetzen darf, glaube ich, Garagentore. Eine Halbwertszeit von 10, 15, 20 Jahren oder länger. Mhm. Und da muss man ja nicht täglich irgendwie dran arbeiten, die zu transformieren. Eigentlich, wenn die eingebaut sind, sind sie weg, ne?
Ja, ja und nein. Ist natürlich jetzt kein Konsumprodukt, was du irgendwie nach zwei Tagen wegwirfst. Also wir haben ja den Bereich private und auch gewerbliche Tore und Antriebe. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Erwartungen von Kunden, was die Produkte können sollen. Von daher gibt es schon eine stetige Entwicklung. Genauso wie es natürlich eine Entwicklung gibt, diese Produkte zu optimieren, dass sie noch länger leben, dass sie weniger Fehler bekommen oder dass weniger Fehler passieren können. Und das andere ist natürlich, wir müssen diese Produkte digitalisieren, damit sie überhaupt dann auch in der Lage sind, in digitalen Prozessen auch arbeiten zu können. Und das ist schon eine permanente Aufgabe. Und die Innovationen bestehen natürlich darin, uns auch auf asiatischen Wettbewerb einzustellen, nämlich wie können wir mit unseren Technologien und unseren Erfahrungen Produkte so konstruieren und entwickeln, dass sie auch einem Preismodell aus China standhalten. Und da muss man schon ziemlich viel Expertise und Hirnschmalz reinstecken und vor allen Dingen halt auch unsere Glaubenssätze, wie Produkte zu sein haben und was wir erwarten und was da alles drin sein muss, die natürlich auch mal hinterfragen. Und von daher ist das eine ganze Menge Arbeit, inklusive, dass wenn wir in Europa und Deutschland produzieren wollen, wir auch wirklich richtig, richtig gut sein müssen. Und dann sind wir natürlich beim Thema Automatisieren, dann sind wir beim Thema Europa als Produktionsstandort zu betrachten. Insofern gibt es da reichlich, wie wir diese Themen auch integrieren müssen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was sind denn dann die Argumente für euch als Anbieter, als Hersteller, für den Kunden, dass der eben nicht zu einem asiatischen Anbieter geht, der vielleicht günstiger ist? Weil hier haben wir, wie wir wissen, hohe Lohnkosten, alles ist irgendwie teurer. Und gerade wenn man sich so zum Standort bekennt, macht es die Sache ja nicht einfacher. Also wie ist da die Strategie oder das Argument?
Ja, also ich würde sagen, das macht es ja und nein einfacher, weil in den letzten Jahren sind ja durchaus einige Dinge passiert in der Welt, die auch dazu geführt haben, dass der Fokus auf Europa wieder stärker ist und auch auf dem Produktionsstandort. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir uns nicht leisten können, 30-40% teurer zu sein als die Konkurrenz aus Asien. Das ist klar. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir unsere Entwicklung und auch Produktion in den Griff bekommen. Und das geht natürlich nur durch extreme schlanke Prozesse und auch durch extreme Effizienz. Dafür wollen wir natürlich auch unsere Erfahrung nutzen, was auch geht. Heißt aber auch, wir müssen komplett anders denken. Und Argumente sind natürlich nach wie vor durchaus, dass es auch um Service geht, dass es auch um Langlebigkeit geht, dass es auch darum geht, was passiert eigentlich, wenn das Produkt mal ausfällt. Soll ich das dann von der Decke schrauben, nach China schicken oder wer repariert das denn dann eigentlich? Und was jetzt ein bisschen abgeebbt ist, aber was hoffentlich auch wieder kommt, ist natürlich auch das Thema, sind die Produkte auch umweltschonend? Das heißt, sind wir in der Lage, aus diesen Produkten hinterher auch entsprechend wieder Rohstoffe zu generieren und damit den CO2-Footprint zu reduzieren? Was natürlich jetzt gerade ein bisschen weniger wichtig geworden ist, aber wir doch auch immer mehr Unternehmen in Europa antreffen, die durchaus darauf achten und auch ihre Reportings machen wollen. Und das sind auch Argumente, die wir natürlich auf jeden Fall haben, allein schon von der Logistik.
Hm. Ja, die Deutschen legen ja da besonders Wert. Bei Autos kennt man das, ne? Ich kaufe kein Auto, wo ich nicht um die Ecke einen Händler habe, der mir das reparieren kann. Ne? Deswegen sind chinesische Autos noch nicht das Thema, aber das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ich möchte natürlich das Garagentor, wenn es mal nicht funktioniert, ich sofort einen Service kriege. Es spielt da auch viel Digitalisierung eine Rolle, dass das automatisiert demnächst passiert, Service und Information und Ähnliches?
Genau. Das spielt eine große Rolle. Wir sind auch darauf vorbereitet. Wir müssen aber auch sagen, die Realität in vielen europäischen Ländern ist auch noch so, dass das kein großes Interesse bei Kunden hervorruft. Mhm. Da ist Amerika beispielsweise ganz anders unterwegs, was Digitalisierung und auch Akzeptanz von Over-the-Air-Updates und Zugriff auf Tore angeht, als das beispielsweise in Westeuropa der Fall ist. Mhm. Aber in der Tat, da liegen natürlich auch große Vorteile. Und die Produkte müssen das leisten können und wir natürlich auch den Service. Und dann werden sich auch irgendwann natürlich Leute mal fragen, wo landen eigentlich meine Daten? Weil das ist ja auch so ein Thema, wenn ich natürlich auf einer nicht-europäischen Plattform arbeite und sämtliche Daten von Zugängen und sonstigen Dingen und Zeitverläufen dann irgendwo landen, will das auf Dauer auch natürlich nicht jeder. Aber das ist extrem schwierig, weil es auch hochkomplex ist, das zu durchschauen.
Das glaube ich. Du bist viel auf Veranstaltungen unterwegs, kennst logischerweise von dem, was du erzählst, viele andere Mittelständler. Wie geht's denn aus deiner Sicht dem Mittelstand? Und haben wir in der Tat eine Deindustrialisierung, wie das häufiger mal gesagt wird? Sprich, vieles wird ins Ausland verlagert? Oder ist es gar nicht so schlimm?
Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, in welche Industrien man schaut. Generell muss ich sagen, habe ich, seit ich das jetzt auch mache, noch nie so eine doch relativ schlechte Stimmung unter den Gesellschaftern und auch Unternehmerinnen gesehen, die aber eher darauf kommen, nicht weil man irgendwie sich jetzt hier über die Bürokratie oder so komplett beklagt, sondern es ist so dieser gesamte Zustand, dieses Pessimistische, dieses oh, das hat ja alles keinen Sinn und dieses Fordern, ohne über Leistung zu sprechen, das macht es, glaube ich, gerade relativ schwierig. Und es wird selten darüber gesprochen, wie viel Unternehmer auch irgendwie gar keine Lust mehr haben. Und ich glaube, es wird unabhängig von Verlagerung wird es auch Unternehmen geben, die einfach aufhören, weil sie irgendwie die Energie verloren haben. Und das stelle ich fest, das gab es irgendwie vor 5 Jahren noch gar nicht. Aber es ist auch nicht so, dass die Unternehmen keine Ideen haben und nichts machen wollen. Und wenn wir jetzt auch mal sagen, jetzt gibt es mal ein kleines Leck von Innovation oder es wird mal irgendwie verlagert. Ich finde ehrlich gesagt, wenn ich überlege, was wir vor 10 Jahren als eine Innovation gehalten haben, dann ist es auch mal richtig zu überlegen, ob das denn eigentlich noch die Innovation ist, die wir heute brauchen oder ob es auch mal okay ist, über andere Innovationen nachzudenken. Von daher sehe ich das nicht nur als negativ und nur an Zahlen festzumachen, dass das Innovationsbudget irgendwie komplett sinkt. Vielleicht denken auch viel mehr Unternehmen darüber nach, was denn jetzt wirklich innovativ ist und was vielleicht auch irgendwie nicht mehr.
Hast du da irgendwas im Kopf, weil du das so plakativ sagst?
Ja, ich bin da immer, weil ich kein Ingenieur bin, da bin ich immer in großen Diskussionen mit unseren Ingenieuren. Also wenn ich sehe, dass wir viele Entwicklungen machen, weil sie einen Wettbewerber hat oder weil irgendjemand sie fordert und das dann als Innovation ansehen, weil wir sie doch wieder ein bisschen anders gemacht haben, dann sind das in manchen Bereichen für mich jetzt keine Innovation mehr, weil der Kunde den Unterschied irgendwie gar nicht mehr merkt. Mhm. Es muss ja irgendetwas sein, was dann auch noch zu einem Wert führt. Und wenn es nicht wirklich kostenreduziert, effizienter ist oder eben auch vielleicht umweltbewusster, dann ist es vielleicht auch mal keine Innovation mehr, die ich nur machen muss, weil jemand anders sie gemacht hat. Und wenn ich in unsere Menüs gucke, in unsere Produkte, wie viel Funktion wir haben, nur weil sie jemand anders aus dem Wettbewerb hat und nicht wahrscheinlich, weil sie mal 5 Kunden gefordert haben. Mhm. Und das meine ich damit, dass das mal zu hinterfragen und mal zu gucken, wo liegt denn eigentlich jetzt mal eine echte Innovation, das macht für mich total Sinn, das zu tun.
Mhm. Ja, ist ein interessanter Aspekt, weil es wird ja auch viel darüber gesprochen, Digitalisierung hin oder her und was bringt das an Effizienzgewinn? Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, Produktivitätssteigerung nah bei Null sozusagen. Obwohl wir digitalisieren wie die Weltmeister und Computer und was auch immer angeschafft haben, es hat nichts gebracht. Und wieder den Gedanken mehr auf den Menschen draußen, was braucht der? Also wenn ich manche Autos ansehe, die ich mir kaufe, was da alles drin steckt, da brauche ich ja 5 Jahre, um wirklich alles mal bedient zu haben.
Ja, absolut. Und viele können es sich auch gar nicht erklären. Also wenn du dann irgendwo hingehst und fragst, wie geht denn jetzt irgendeine Funktion, dann es ist komplett unübersichtlich geworden. Und dann sagt man ja immer, ach, Software kostet ja kein Geld. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Also das, das zu entwickeln, das zu fliegen, Fehler zu finden, je komplexer die Dinge werden. Und da mal wieder auch zu gucken, was genau ist denn jetzt die Funktion? Das stellen wir uns natürlich auch die Frage, was sind eigentlich die Funktionen des Antriebs? Und was ist irgendwie denn wirklich so wichtig? Und welche Funktion braucht denn jetzt derjenige, der jeden Tag in der Anwendung ist? Und wer wollte sie denn eigentlich nur haben, weil das irgendwie so üblich war? Das sind, glaube ich, sicherlich sehr sinnvolle Sachen, weil ja, ansonsten kommen wir auch nicht wirklich wirklich vorwärts. Wir graben uns immer gleich das, was wir an Effizienzgewinn haben, durch andere Dinge wieder ab.
Das stimmt. Vielleicht so Richtung Schluss geblickt. Sucht ihr viele Mitarbeiter oder braucht ihr gar nicht mehr so viele, weil so viel automatisiert ist und man mit künstlicher Intelligenz vielleicht auch noch hier und da eine Effizienz schaffen kann? Und wenn ihr sucht, findet ihr sie. Ist ja auch nicht immer so einfach.
Das stimmt. Bisher finden wir sie, die wir suchen. Und das liegt natürlich auch zum großen Teil daran, dass wir auch ein bisschen anders sind. Und dass es auch viele oder reichlich Menschen gibt, die auch irgendwie nach einigen Jahren Erfahrung auch gerne etwas in eine ganz andere Organisationsstruktur gehen. Ich glaube, das findet man bei uns. Das ist sehr gut. Das erkennt man natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn man in der Produktion arbeitet. Und insofern ist das bisher auf gleichem Niveau, was jetzt die Produktionsleute angeht. Aber da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird den demografischen Wandel geben. Wir werden diese Leute nicht mehr finden, die in Zukunft da arbeiten. Also sind wir auch verdammt dazu, zu automatisieren. Und in den Bereichen Digitalisierung, KI brauchen wir ja viele Spezialisten. Sonst können wir es ja gar nicht handeln und einführen. Also von daher glaube ich, das wird sich irgendwie die Waage halten. Und auch da macht es Sinn, sich natürlich Experten auch an der einen oder anderen Stelle mal zu teilen, weil wir ja eh nicht genug haben.
Ja, auch noch ein Ansatz. Stimmt, da schließt sich der Kreis. Kerstin, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne.